Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Ich habe mir mal wieder über das World Wide Web, über den Cyberspace, habe ich mir heute den Max mal wieder dazugeschaltet. Den Max vom Gartenkanal, ihr kennt ihn natürlich alle. Wenn nicht, dann sofort hier an dieser Stelle Pause drücken, zu YouTube gehen oder zu Instagram und angucken, was der Max so macht. Der macht nämlich Gartenvideos, größtenteils über seinen Garten, den er das ganze Jahr über begleitet, und er geht gerne in den Wald. Ja, das ist eine Sache, die uns verbindet. Er geht nämlich auch gerne Pilze sammeln das ganze Jahr über, und darüber wollen wir so ein bisschen austauschen. Bevor wir das machen, sage ich natürlich erstmal hallo Max.
Hallo Sebastian, danke für die Worte und Dankeschön für die Einladung.
Ja, gerne. Ich
bin gespannt, über was wir heute so sprechen können in diesen pilzlosen Zeiten.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr, dass wir uns mal wieder hören und mal sprechen. Ja, mal gucken, ne? Also aktuell ist ja so ein bisschen mau. Du hast es ja gerade angesprochen. Es ist sehr heiß, jedenfalls bei uns hier im Norden, und ja, ich glaube wahrscheinlich sogar überall, bei dir wahrscheinlich auch, ne? Es ist sehr trocken, es hat lange nicht geregnet, beziehungsweise es hat mal geregnet, aber ja, alles nicht sonderlich viel. Und ja, dass das ausreichen würde für den Pilzwachstum. Aber du kannst ja selber mal ganz kurz sagen, wie es bei dir aussieht.
Ja, ich kann es so bestätigen, wie du sagst. Also wir hatten einmal Regen. Bei uns im Kraichgau war es jetzt in den letzten 48 Tagen ein Regenschauer. Irgendwann so zwischendrin, völlig egal wann. Das waren 8 Liter. Also das hat absolut nicht viel gebracht. Mykorrhiza-Pilze, braucht man nicht drüber sprechen. Vielleicht findet man irgendwo mal noch einen Fruchtkörper, der zertrocknet ist und seit ein paar Wochen schon steht. Aber generell, ich hatte meine Waldgänge. Es war wirklich sehr pilzleer. Was ich aber entdecken konnte tatsächlich dafür ein bisschen, der Pilz der Stunde sozusagen, Lungenseitlinge.
Ja.
Hast du auch da was entdecken können bei dir?
Das verrate ich dir gleich nach einer ganz kurzen Werbung. Nein, Spaß. Können wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich wollte nochmal ganz kurz sagen, dass ich das krass finde, dass du das so genau weißt, dass es vor 48 Tagen oder in den letzten 48 Tagen nur einmal ganz kurz geregnet hat bei dir. Also das, schreibst du dir das immer auf oder woher weißt du das jetzt so genau?
Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es schon mal drüber, wo wir zusammen gesprochen haben, dass ich auch mal schaue, wo ist viel Regen gefallen, in welcher Region, oder schauen wir mal ein bisschen die Wetterhistorie an oder den Rückblick bei diversen Seiten im Internet. Und vor ein paar Tagen habe ich einen Gartenrundgang veröffentlicht und wollte halt mal auch den Leuten sagen, wie lange es jetzt schon wirklich nicht geregnet hat. Da habe ich halt bei meiner Stadt, das ist eine kleine Kreisstadt, da gibt es auch wirklich Daten dafür, ansonsten guckt mal bei der nächstgrößeren, mal ein bisschen im Internet geforscht und dann bin ich auf die Zahl gekommen. Erschreckenderweise. Ich habe gedacht, 3 Wochen so irgendwie, aber war dann schon ein bisschen länger, ne?
Ja, krass. 48 Tage, das sind ja jetzt grob gerechnet auf jeden Fall über 1,5 Monate. Crazy. Also fast 2 Monate sogar, ne?
Man muss bei dem Ganzen bedenken, also bei dem Thema, es ist zu heiß, und dann wird alles tiefrot überall markiert. Ich freue mich mal, ne, tatsächlich, auch wenn es mal im Sommer mal mit 37 oder 36 Grad hat. Das ist für mich so nicht das ganz, ganz Schlimme oder Besondere, sage ich jetzt mal, an dem diesjährigen Sommer, sondern wirklich die krasse Trockenheit. Also mein Opa, der ist seit 46 hier oder wohnt da hier in der Stadt, wo auch ich wohne, und der hat gesagt, er hat noch nie so einen Sommer erlebt und vor allem noch nie einen Juli erlebt, der halt normal einer der regenreichsten Monate sein sollte bei uns in der Region. Hat er noch nie erlebt, dass es da einfach gar keinen Regen gibt, jetzt über fast 50 Tage. Also das ist wirklich ultra krass und extrem dieses Jahr.
Für die Leute, die es nicht wissen, kannst du ganz kurz eingrenzen, in welcher Region du dich befindest? Also musst du es ja nicht genau sagen, aber so ungefähr.
Also Baden-Württemberg, Region Kraichgau und dann Landkreis Karlsruhe.
Ja, krass. Also ich bin ja sozusagen aus Berlin und viel in der Region Brandenburg unterwegs. Das habe ich ja auch schon mal öfter erzählt. Da ist es generell natürlich im Sommer immer sehr trocken in Brandenburg. Und aber zumindest war es in den letzten Jahren so, dass es zumindest mal ab und an mal so ein bisschen geregnet hat, ne? Aber dass es jetzt so über diese lange Zeit, über diese langen Zeiträume so trocken ist, ist das natürlich dann auch schon ein bisschen zu krass. Bei uns hat es jetzt, glaube ich, vor 4 Tagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, gab es irgendwie mal so 5, 6 Millimeter, in manchen Regionen, das war so ein bisschen örtlich bedingter, dass es teilweise auch ein bisschen mehr runtergekommen ist, aber so flächenmäßig war das ja nicht so viel, was da runterkam. Genau, ja, wir haben ja so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt heute, wir nehmen also am Donnerstag auf und morgen vielleicht am Samstag auch nochmal ein bisschen Regen runterkommt, ne? Das ist natürlich immer die Hoffnung, die man hat, wenn man das Regenradar verfolgt, du ja sicherlich auch, du sitzt ja wahrscheinlich auch gespannt davor und hoffst, dass da ja so ein bisschen mehr Regen mal runterkommt, dass es sich auch für die Pilze lohnt, mal anzufangen zu wachsen.
Ja, ich habe ein Regenradar gerade auf. Ich schaue gerade drauf, Sebastian. Also es sieht aber ziemlich blöd aus. Wir haben gerade aktuell so im Schwarzwald so ein paar vereinzelte Gewitterzellen, ein bisschen was im Elsass. Und ansonsten hier Leipziger Gegend, Hannover, schaut es gerade noch gut aus und in den Alpen. Aber ach ja.
Naja.
Ja, was kann man sonst machen vielleicht? Was geht sonst noch so pilzmäßig ab? Das habe ich dir vorhin kurz angeschnitten, ja, oder ganz kurz berichtet. Bei meiner Pilzzucht im Garten tut sich tatsächlich was.
Aha.
Wer hätte sowas erwartet?
Was hast du da für einen Pilz, den du da züchtest?
Also ich habe letztes Jahr ganz mutig über den Winter hinweg im Dezember zwei dicke, frisch geschlagene Buchenstämme beimpft. Einmal mit Austernseitling, einmal mit Limonseitling, also eine Sommervarietät. Wir haben mal geschaut, wo er herkommt, der Pleurotus citrinopileatus. Und die Herkunft liegt in Russland, Afrika sowie in Asien. Oder da kommt er wohl zumindest vor. Wie auch immer, völlig egal. So eine kleine Sommervariante vom Austernseitling. Und die Buchenstämme sind mittlerweile ein bisschen aufgerissen, natürlich auch wegen der Trockenheit und so weiter. Ich habe die aber einmal wöchentlich, seitdem die im Garten sind, immer mal wieder mit einem kleinen bisschen Wasser übergossen, nicht viel, ein paar Milliliter, dass es halt auch so in die Ritzen einziehen kann und halt ja, ein bisschen feuchter bleibt. Und tatsächlich sehe ich jetzt in diesen Rissen im Holz, im Stamm, oben an der Kopfseite, wenn man ein bisschen reinschaut, so in 5 bis 6, 10 Zentimeter Tiefe, ganz schönes Myzel, weißes Myzel, lebendiges, kräftiges. Es riecht auch ordentlich pilzig. Und das ist für mich die Bestätigung, dass es ja der Limonseitling ist, der da arbeitet. Kann mir nicht vorstellen, dass es ein anderer ist, weil ich habe da schon gut Pilzzuchtsubstrat reingemacht, beziehungsweise Körnerbrut und so weiter. Und ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine kleine Sommerfruchtung oder Herbstfruchtung, wer weiß es. Wenn nicht, dann eben nächstes Jahr, aber auf jeden Fall die Trockenheit überstanden am Arbeiten. Ja, und es war dann für mich auch wieder so ein Thema, vielleicht doch mal in den Wald gehen und schauen, ne? Vielleicht ist ja so ein Lungenseitling oder irgendwo ein Schwefelporling am Arbeiten. Die kommen ja auch parasitär vor, also an lebendigen Bäumen, die im Saft stehen. Und ja, gerade bei denen kann man noch mal ein bisschen was finden, jetzt auch während der großen Trockenheit. Aber ansonsten braucht man ja, wie wir es jetzt schon erwähnt haben, endlich mal ja ein bisschen Hilfe von Petrus Regen.
Ja genau, wir haben es ja kurz angesprochen, Mykorrhizapilze kann man sich wahrscheinlich sparen, da in den Wald zu gehen. Da kann man höchstens mal Glück haben, dass man vielleicht noch, weiß ich nicht, so einen flockenstieligen Hexenröhrling findet, der da schon länger steht oder sowas und der noch nicht malig ist. Aber so richtig zählen kann man da nicht drauf. Du hast allerdings vorhin ja schon, bevor ich dich unterbrochen habe, frecherweise den Lungenseitling angesprochen. Ja, den kann man aktuell finden, also ja, Saprobionten, Pilze, die auf Totholz wachsen oder anderem Substrat. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel doch ganz heiß auf Pilze ist, dass man da mal in so einen Wald hineingeht, wo man viele tote, ja, in meisten Fällen Buchen rumzuliegen hat. Ne? Wenn man so einen Wald kennt, da kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen und vielleicht hat man Glück und kommt zum richtigen Zeitpunkt und findet ein paar brauchbare Lungenseitlinge. Ich habe nämlich, wenn ich jetzt über meine eigenen Erfahrungen sprechen kann, habe ich vor ein paar Tagen auch ein paar gefunden. Die waren allerdings jenseits von Gut und Böse, also die waren da schon eine Weile am Fruktizieren und die waren komplett ausgetrocknet. Ne? Ist ja auch nicht verwunderlich bei 35 Grad oder sowas, was wir da hatten. Da kommen die wahrscheinlich frisch aus dem Holz, sonnen sich so ein bisschen und zack, sind sie direkt wieder ausgetrocknet. Also da war auf jeden Fall nicht viel zu machen bei den Temperaturen gerade.
Ja, man kann sich ein klein bisschen behelfen, wenn man vielleicht geeignete Standorte hat oder besonders geeignete, wie zum Beispiel ein kleinen Auwäldchen oder ein Flussläufen. Kann man ein bisschen die Suche darauf beschränken oder ein bisschen da mehr tätig sein. Aber ja, Lungenseitlinge habe ich jetzt eher wirklich im absoluten Buchenwald gefunden und eher selten dann am Auwäldchen oder an Flussläufen. Da dann halt wieder eher der Schwefelporling an Weide und so weiter. Aber ja, man braucht absolut den richtigen Zeitpunkt, wie du sagst, ganz entscheidend bei denen. Und ja, gerade bei der Hitze jetzt und bei der Trockenheit auch wirklich ohne Luftfeuchtigkeit, wenn man dann halt 3-4 Tage zu spät dran ist, sind sie entweder halt gammelig oder schon Trockenpilze. Und da die angetrockneten Pilze sammeln. Ich kenne Leute, die machen es teilweise, wenn die Ränder ein bisschen angetrocknet sind beim Lungenseitling. Ich mach's nicht, muss nicht sein.
Nee, ich bin da auch relativ vorsichtig, ne? Und ja, dann verzichtet man halt mal auf Pilze und Pilze essen. Und ja, das würde ich dann auch nicht mitnehmen. Aber interessant, der Lungenseitling soll ja auch auf anderen Laubgehölzen zu finden sein. Mir ist er bis jetzt aber nur auf Buche bekannt oder ich habe nur auf Buche gefunden bis jetzt. Hast du da schon andere Erfahrungen gemacht, weil du gesagt hast, Auwald, das ist ja jetzt nicht so ein Wald, wo jetzt standardmäßig irgendwie viele Buchen stehen, oder? Also da sind doch dann eher andere Laubgehölze zu finden.
Also ich habe auch schon mal tatsächlich an Weide gefunden.
Okay.
Oder auch an Ulme zum Beispiel, an Ulmen. Genau, das wären auch noch so Bäume, die ich nennen würde. Aber ansonsten generell diese Pleurotus-Geschichte, sage ich jetzt mal, ob es jetzt ein Limonseitling ist, ein Lungenseitling, Austernseitling oder sonst was, die sind, was das Substrat angeht, jetzt nicht so wählerisch. Ne? Deswegen sind die auch bei der Zucht ganz interessant, weil es halt sehr, sehr kräftige Zersetzer sind.
Muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt den Pilz gar nicht kennt, den Lungenseitling, will ich nur ganz kurz erwähnen. Gibt es natürlich auch einen oder einige Verwechslungspartner, ne? Da wäre zum Beispiel der rillschillige Seitling zu nennen. Der ist wohl nicht giftig, aber der ist geschmacklich nicht vergleichbar mit dem Lungenseitling. Also den kann man wohl auch essen, aber der soll wohl nicht so gut schmecken, was ich bis jetzt gehört habe. Und dann gibt es noch den ohrförmigen Seitling, den habe ich aber persönlich noch nie gefunden. Weiß ich nicht. Der wächst auch, glaube ich, nur auf Nadelholz. Ne? Also wenn man da genau weiß, auf welchem Baum man da welchen Pilz gefunden hat, dann kann man das ja relativ schnell auch ausschließen, dass man da den ohrförmigen Seitling gefunden hat. Hast du den schon mal gefunden?
Ich habe einmal an Nadelholz gefunden tatsächlich, den Pleurocybella porrigens, genau, ohrförmiger Weißseitling. Kann natürlich auch mal eventuell vielleicht an Laubholz vorkommen, kann man so nicht ausschließen. Aber die Art ist auf jeden Fall stiellos. Und die Lamellen tun auch an der Anwuchsstelle so ein bisschen zusammenlaufen dann oder zusammenwachsen. Genau. Wie gesagt, ich war mir immer sicher, dass es dann ein Lungenseitling ist. Ich habe auch bisher einen Lungenseitling nur an Laubholz gefunden. Austernseitling habe ich schon mal an Nadelholz gesehen, aber einfach durch den Stiel, das ist, wie gesagt, also es ist für jeden immer anders mit diesem Verwechseln. Ne? Was ist ein Verwechslungspartner? Ist immer wieder auch von der Person abhängig, die sammelt. Aber ich finde jetzt die Problematik, das lässt sich durch dieses Nadelholz-Thema, da hast du auch ein bisschen ein anderes Suchgebiet natürlich und durch den fehlenden Stiel schon ganz gut vermeiden dann. Ist gut, wenn man immer 2-3 sichere Merkmale dann hat.
Ja. Er wurde wohl auch, ich habe auch gehört, dass der wohl auch lange Zeit gegessen wurde in bestimmten Ländern, der ohrförmige Seitling oder wie du gesagt hast, der ohrförmige Weißseitling, wie er konkret heißt. Aber da gab es dann wohl ein paar Vergiftungsfälle und seitdem isst man ihn wohl nicht mehr oder es wird abgeraten, ihn zu verzehren. Da gab es wohl auch tatsächlich tödliche Vergiftungen, wo Leute gestorben sind.
Ja, das irgendwo in Asien, ich glaube in Japan müsste es gewesen sein, wenn mich nicht
genau,
alles täuscht.
Genau.
Aber das nochmal kurz zu den deutschen Namen, also deutsche Name hin und her, das beste Thema ist die Braunkappe, der Maronröhrling.
Ja.
In der Zucht wird aber auch da einer dieser Treuschlinge dann als Braunkappe angeboten. Man muss sich da immer auf den wissenschaftlichen Namen beziehen. Ja.
Ach, dann interessant, echt? Ist das so?
Sehr sicher. Ja, also das ist so, also wenn du jetzt hier mit den Wissenschaftlern sprichst oder den wirklichen, hier sage ich mal, Vollzeitmykologen oder generell auch in der Biologie. Also es geht alles über den wissenschaftlichen Namen, nicht über den deutschen
Namen.
Ja,
das ist klar, aber ich meine, ich wusste gar nicht, dass die Braunkappe, dass da wohl noch ein anderer Pilz drunter bekannt ist.
Doch, also Braunkappe ist einmal und dann im Handel, ich kann es mal auch hier kurz bei Google eingeben, wie er heißt, genau, Braunkappen-Impfstäbchen. Siehst du, wenn du nur Braunkappe eingibst bei Google, siehst du einmal hier die Impfstäbchen. Das ist aber ein Treuschling. Und dann haben wir natürlich noch im Volkstum, sage ich mal, den Maronröhrling als Braunkappe. Wir haben beide eine braune Kappe, ne?
Ja, genau.
Riesentreuschling ist es, Riesentreuschling.
Okay. Ja.
Und Marone, bei mir ist die Marone halt die Esskastanie, ne?
Ja, genau, ja, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen verwirrend. Bei uns ist die Marone auch die Esskastanie, allerdings ist die jetzt kulinarisch jetzt nicht so groß verbreitet hier bei uns im Norden, sage ich jetzt mal. Aber Marone kennt man auf jeden Fall auch als einen Trivialnamen der, ja, des Maronenröhrlings oder der Braunkappe.
Das ist die gleiche Geschichte wie bei diesem Alaska-Seelachs. Das ist kein Lachs, der heißt eigentlich pazifischer Pollack.
Genau, das, das ist ja einfach nur für die Industrie wurde dieser Name sicher ausgedacht. Ne? Das ist, genau, klingt halt besser im Handel, wenn du halt irgendwas mit Seelachs kaufst oder Lachs, als wenn du da irgendwie, keine Ahnung, das Pollack-Knusperfilet da kaufst oder sowas.
Och, pazifischer Pollack.
Klingt doch nicht schlecht. Fantastischer Fisch eigentlich, ne? Sehr, sehr, sehr leckerer Fisch, der Pollack.
Ich mag den eigentlich auch, ja, absolut.
Naja, vielleicht auf jeden Fall ein Hobby, worauf man ausweichen könnte, wenn man jetzt aktuell im Sommer nicht so viel mit Pilzen zu tun hat, das Angeln. Ne? Also das, da gibt es ja auch diverse Leute, die tatsächlich beide Dinge, also Angeln und Pilze sammeln, als, ja, als primäres Hobby betreiben. Ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne angeln, war jetzt auch in Schweden, wo ich ja im Urlaub war, so ein bisschen angeln. Ja, nicht sehr erfolgreich zwar, aber das war ich ja bei den Pilzen auch nicht. Also von daher war ich ja Kummer gewohnt, als ich da im Urlaub war. Naja, aber das zieht sich ja durch. Das ist ja aktuell, ja, wie wir haben ja darüber gesprochen, überall in Europa aktuell sehr trocken. Also von daher.
Ja, Angeln, ne, auch ein Thema bei mir. Angelschein soll auch mal irgendwann kommen. Aber pilzmäßig, willst du sagen, wo du ungefähr in Schweden unterwegs warst? Dass man vielleicht so das einordnen kann ein bisschen?
Genau, ich habe ja also rüber gemacht von Sassnitz auf Rügen nach Ystad und bin dann rechts, also an der östlichen Küste Schwedens, südöstliche Küste, bin ich dann so lang gefahren. Da gibt es den Südostläden, das ist ein Fahrradweg, der sich da so immer, ja, relativ nah an der Ostsee entlang schlängelt. Und den bin ich dann so hochgefahren bis nach Karlskrona. Ne? Ja, wie viele Kilometer waren das? Weiß nicht, irgendwas zwischen 200 und 300 Kilometer oder sowas, glaube ich, von Ystad. So genau kann ich es jetzt gar nicht sagen. Und dann bin ich noch mal so ein bisschen landeinwärts. Aber ja, das war noch relativ weit südlich, ne? Wenn man sich da die Karte anguckt von Schweden, dann war das echt noch nicht sehr weit im Norden, wo ich es hingeschafft habe. Genau, aber da war es halt dann irgendwie auch sehr trocken, sehr vergleichbar wie hier bei uns jetzt in der Region. Ne, da hast du so ein bisschen, man macht ja manchmal so Proben, ne? Guckt so unter das Moos, dass, ob da vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit sich drunter gespeichert hat, aber dem war nicht so. Es war also wirklich komplett trocken und da war völlig klar, dass da nichts zu machen war, pilztechnisch.
Ja, mit dem Fahrrad durch Schweden finde ich eine ganz, ganz coole Sache. Ich wäre wahrscheinlich eher ein bisschen in der Seenlandschaft oder an der Küste entlang mit dem Boot unterwegs. Dass es wenig Pilze gab oder nicht wirklich was, ist schade. Aber ist es für dich in Zukunft mal interessant, dort sammeln zu gehen? Vielleicht so eine Exkursion, eine Woche zu machen? Jetzt nicht im Seven vs. Wild-Stil, aber da mal eine Woche in Schweden?
Ja, genau so. Eine Woche komplett nur von Pilzen ernähren. Ich nehme auch nur 7 Gegenstände mit. Mein Pilzmesser, mein Pilzkorb, Zeckenspray und Mückenschutz und dann noch 3 andere Ausrüstungsgegenstände, die ich mir noch überlegen werde. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, ja. Nee, aber ich, also klar, ich war ja auch schon mal, in Schweden und da sah es mit den Pilzen auf jeden Fall wesentlich besser aus. Viele Pfifferlinge, Steinpilze, Rotkappen. Klar, also in Zukunft habe ich da auf jeden Fall nochmal Lust, auch vielleicht mal ein bisschen weiter nördlich zu fahren. Ja, wo es dann, wie du sagtest, mit den Seenlandschaften noch ein bisschen interessanter wird. Auch landschaftlich etwas interessanter wird. Ist auf jeden Fall ein Thema, definitiv. Das werde ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal anstreben. Mit dem Fahrradurlaub war es ja so gedacht, das war ja so mein erster richtiger Urlaub, den ich so alleine gemacht habe, wo ich komplett alleine unterwegs war und ich wollte es einfach mal ausprobieren, ne? ob das was für mich ist, wie lange ich so durchhalte, wann es mir langweilig wird und ich kann sagen, dass ich so 4, 5, 6 Tage ohne Probleme alleine irgendwo unterwegs sein kann, aber irgendwann wird es mir dann so, nach einer Woche wird es mir dann schon auch ein bisschen, ja, zu langweilig und deswegen bin ich dann auch so nach 6 Tagen wieder nach Hause gefahren, weil ich dann einfach alle Podcast-Folgen, die ich runtergeladen hatte, mir angehört hatte und dann irgendwie, ne, die Landschaft wiederholt sich ja da auch relativ schnell und ja, dann war es mir immer ein bisschen zu langweilig und dann bin ich wieder nach Hause gefahren.
Ja, okay.
Aber sonst war es schön. Also, ne, also war trotzdem schön. Würde ich auf jeden Fall auch wieder machen. aber dann auf jeden Fall in Begleitung das nächste Mal.
Nee, ich verstehe das schon ganz gut, was du gesagt hast. Also mir geht es so ähnlich. Ich kann auch ohne Probleme 4, 5, 6, 7, 8 Tage allein sein. Gar keinen Kontakt, Handy aus. Muss jetzt nicht unbedingt in Natur wildcampen oder so, aber ne, einfach so dieses allein, auch einen Ort mal besuchen, erleben. Aber irgendwann brauche ich dann irgendwie Gesellschaft, weil ansonsten, wenn auch die Landschaft dementsprechend, sage ich mal, einheitlich ist, wird es irgendwann ein bisschen, nicht langweilig, aber, wie soll man sagen, schwer alleine zu genießen. Ne?
Ja, man kommt halt in so eine Routine dann irgendwann rein. Ne? Das ist dann halt irgendwann morgens aufstehen, Zelt abbauen, was essen, vielleicht nochmal baden gehen, Fahrrad, alles satteln, losfahren, irgendwo anhalten, unterwegs, weiterfahren. Dann kommst du abends irgendwo an, baust dein Zelt wieder auf, gehst dann irgendwann pennen, genießt dann irgendwie die schönen Sonnenuntergänge, die ja wirklich auch fantastisch waren. Aber das ist halt dann irgendwie auch immer dann wieder das Gleiche. Ne? Und wenn du halt niemanden dabei hast, mit dem du das irgendwie teilen kannst, dann wird es halt irgendwie ab Tag 5 ein bisschen langweilig.
Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn man die Erfahrung, aber auch vor allem die schönen Momente dann nicht teilen kann.
Genau.
Also man muss ja auch nicht alles unbedingt teilen, wenn man auch für sich selber da seinen Nutzen draus ziehen kann oder seinen Mehrwert, ist das ja auch schön. Aber ich bin dann niemand, der dann seine 2 Wochen oder 3 Wochen am Stück braucht oder ins Schweigekloster gehen muss, um sich zu besinnen. Mir reichen dann so eigentlich 3, 4 Tage, in Anführungszeichen, Power-Erholung. Und dann ist es auch wieder gut. Da muss ich dann auch wieder, ja, unter Menschen gehen. Also ich bin auch lieber mit Menschen unterwegs oder auf Reisen, muss ich sagen.
Ja. Wie war denn dein Sommer? Hast du denn irgendwie tolle Sachen erlebt im Urlaub oder hattest du Urlaub oder hast du noch erst Urlaub? Wie sieht's bei dir aus?
Ich war ja relativ schwer eingebunden mit dem Gießen und mit dem Garten in letzter Zeit tatsächlich.
Stimmt.
Ich war jetzt, man könnte so sagen, in Anführungszeichen Urlaub, also auch das, ne, das ganze Corona-Zeiten, wie man so schön sagt, letzten 2 Jahre hat es ja auch ein bisschen erschwert. Aber jetzt war ich mal wieder eine Woche beim Rigotti vor 10 Tagen, also Selbstversorger Rigotti, auch YouTube-Kanal, du kennst ihn.
Klar.
Es ist eine Landsberg am Lech hier in der Gegend. Und da konnte ich mal ein bisschen entspannen. Ich habe auch noch ein bisschen nach Pilzen geguckt am Lech, aber außer ein paar kleine Folgezersetzer, wo man sich dann wirklich mit dem Bestimmungsbuch hinhocken muss und mit der Lupe oder am besten eigentlich noch mit Mikroskopen Sporenabdruck nehmen, um das genau zu bestimmen, habe ich da jetzt auch nicht so viel gesehen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass auch in der Gegend einfach, obwohl es da ein bisschen mehr Regen gab, es nicht so viel pilzmäßig zu finden gab. Klar, die hatten ab und zu mal ihre Pfifferlinge oder auch mal einen Fichtensteinpilz schon irgendwo zu finden. Aber da müssen wir dann fast wieder mehr in die Richtung Österreich gehen, Steiermark und so weiter und dergleichen. Ich habe auch mal nochmal einen Pilzticker aufgemacht hier, also Pilzticker, Passion Pilze sammeln. Da ist die letzte Meldung in Bayern am 11. Juli. Das war ein Fichtensteinpilz. Dann gab es hier Lindau, Westallgäu, gab es nochmal ein paar schöne Pfifferlinge am 10. Juli. Bei Baden-Württemberg liegen meine letzten Meldungen am 29. Juli, da hat sich ein Stadtschampinger hochgedrückt, eine Hexe und 3 Pfirsichtäublinge, also auch wirklich nicht das allerhöchste der Gefühle. Und ansonsten sind wir bei unseren ganzen Meldungen, ein paar Milchbrätlinge kamen mal durch Ende Juli, aber das ist alles Mitte Juli, es kam mal irgendwo auch nochmal hier genau Ettlingen, kam mal ein Riesenbovist noch hoch. Aber wir können sagen, so seit Anfang, Mitte Juli ist also wirklich, egal wo in Deutschland, relativ mau.
Pilzebbe.
Ja.
Ah ja, das ist, aber was mich noch interessieren würde, wo du gerade Rigotti angesprochen hast, ist der denn auch so pilzinteressiert? Geht der auch mal in den Wald und sammelt Pilze oder ist der da eher so nur auf seinen Garten fixiert und geht ab und zu mal angeln?
Ich würde sagen, momentan ist es eher so in die Richtung, natürlich auch, weil es wenig gibt. Flo sammelt sich ab und zu mal Pilze, aber ich glaube, bei ihm, also fängt es mit Steinpilzen an und hängt es mit Hexenröhrling auf und mit Maronenröhrling, ohne das jetzt irgendwie hier negativ darstellen zu wollen. Aber ich glaube, Flo hat mit seinem Garten so viel zu tun und hat da ein bisschen einen anderen Fokus. Ich versuche ihm mal eine Pilzzucht im Garten unterzujubeln auf jeden Fall. Und er hat auch sein kleines Wäldchen. Ich glaube, er hat auch ein Pilzzucht-Video auf YouTube, Pilzsammel-Video sogar auf YouTube. Ja, aber es ist jetzt nicht so ein Riesenthema für ihn, sage ich mal, dass er da, wie wir, Podcasts macht oder einmal alle zwei Wochen ein Video dreht oder da gespannt auf das Niederschlagsradar schaut. So ist es beim Flo nicht.
Okay. Also du konntest ihn bis jetzt noch nicht mit dem Pilzvirus infizieren.
Das konnte ich noch nicht. Ich konnte ein paar andere YouTuber tatsächlich mal so ein bisschen infizieren. Die schicken mir dann auch beim Spazierengehen, wenn sie mal irgendwas sehen, so Bildchen durch. Oder haben auch schon angefragt, ob wir mal auf Tour gehen können. Zum Beispiel mit dem Garten-Gemüse-Kiosk, die Jen und der Rafa. Mit denen war ich schon unterwegs. Jen ist so von Garten-YouTubern, von den typischen oder von allen, die ich kenne, so am pilzaffinsten. Die hat auch selber mit Mama schon gesammelt. Ihr Mann oder der Gärtner der Rafa hat auch schon gesammelt, früher als Kind. Und mit denen war ich ja einmal im Schwarzwald letztes Jahr. Es war eine ganz coole Tour. Hatten auch echt eine super Ernte, kann man so sagen, oder super Sammelergebnis. Ja, aber ansonsten ist es ein bisschen, ich weiß nicht, was so deine Eindrücke sind. Du hast ja auch wieder mit ganz anderen Leuten und Menschen zu tun. Aber so, man denkt, es wäre eine große Schnittstelle da, irgendwie Garten, Selbstversorgung, Pilze, aber es ist doch nicht so. Pilze ist doch ein bisschen spezieller, als man selber denkt, wenn man in dem Thema drin ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt auch viel größere Berührungsängste, was so Pilze anbelangt, ne? Weil viele Leute wirklich, ja, also Angst will ich gar nicht sagen, aber sehr großen Respekt vor giftigen Pilzen haben und ja, weil, also ist ja auch berechtigt, ne, weil man sich ja auch da irgendwie gefährliche Vergiftungen zuführen kann. Aber ich denke dann immer, die Angst ist dann immer auch ein bisschen in meinen Augen zu groß, ja. Ich meine, man kann sich ja mit Dingen auseinandersetzen und kann ja irgendwie sich erstmal langsam an das Thema rantasten und, keine Ahnung, erstmal nur Röhrlinge sammeln oder sowas oder Pfifferlinge, ne? Da ist man ja dann relativ safe, wenn man nur darauf achtet. Aber es gibt immer, also dieses Gift-Thema ist auf jeden Fall ein großes Thema unter Leuten, die sich nicht mit Pilzen auskennen. Und da ist wirklich, die Angst teilweise recht, recht groß vor, sich vergiften zu können, irgendwie, habe ich so das Gefühl.
Ja, das ist auch eine der Hauptfragen oder der Hauptsprüche, die du bekommst, wenn du im Wald mit Korb unterwegs bist. Ah ja, kennst du auch die richtige Pilz? Sorry wegen Dialekt. Ah ja, kennst du auch die richtigen Pilze?
Ah, gut, dass du es aber übersetzt hast.
Mein dann so ein älterer Herrlich wieder zu mir und ich so, du, der Korb ist voll, schau mal rein, die, ne? Und ja, ne, es ist ja auch nicht böse gemeint von den Leuten. Aber ich sehe da auch große Berührungsängste. Wenn ich es mir aber anschaue, wie viel giftige Zimmerpflanzen
man irgendwo stehen hat. Ja, genau, das ist ja das Verrückte.
Oder wenn ich dann in so einem Kindergarten bin und ich kenne wirklich, also ich glaube, ich kenne fast jedes heimische Bärenobst, was bei uns wächst. Und dann bin ich am Kindergarten, dann sehe ich da irgend so einen Zierbusch mit so roten kleinen Bärchen. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aber es kann nur giftig sein. Da denke ich mir doch, oder auch bei Spielplätzen zum Beispiel, da gab es auch schon den ein oder anderen Zeitungsartikel, dass da dann mal so giftige Bären halt hingepflanzt worden sind. Und dann denke ich mir so, wieso macht man sowas? Warum pflanzt man dann eine Johannisbeere hin, einen Weißdorn, eine Schlehe oder egal irgendwas? Und das jetzt in dem Vergleich aber mit Pilzen, finde ich es teilweise auch ein bisschen übertrieben, wie viel Angst man vor den giftigen Pilzen hat oder vor den tödlichen Pilzen. Und im Gegensatz bei den Pflanzen ist das Thema gar nicht so groß jetzt. Ne? Gefühlt, also du kannst mir gerne widersprechen, Sebastian, oder? Siehst auch so oder so ähnlich.
Ja, yeah, auf jeden Fall, klar. Also ich habe auch Bekannte, ne, die haben irgendwie drei kleine Kinder und haben aber irgendwie, weiß ich nicht, drei Eibenbüsche da irgendwie im Garten zu stehen. Wo ich mir auch denke, ja, okay, so ein Kind ist ja immer sehr neugierig, hat irgendwie natürlich für so farbenfrohe Dinge natürlich ein Auge. Und wenn da so rote, lecker aussehende Früchtchen an so einer Eibe hängen, naja, dann wird da, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch mal zugegriffen wird, ne? Und dann, weiß ich nicht, das geht dann. Oder kann dann auch mal ziemlich schnell ins Auge gehen. Und da denke ich mir dann auch, ja, okay, da könnte man ruhig mal ein bisschen vorsichtiger agieren. Ja. Oder Rubini oder sowas, ne? Ist ja auch giftig. Ich glaube, jetzt nicht so krass giftig wie eine Eibe, aber ist ja auch ein sehr weit verbreiteter Baum, der so in Parks so als Zierbaum irgendwie zu finden ist. Also das.
Ja, genau. Und Rubini hat ja auch ein bisschen, ist zwar schön für die Bienen, hat auch ein bisschen ihren invasiven Charakter, muss man sagen. Und unter Rubinien sammeln wir auch ja keine Pilze. Weil selbst das Laub schon Einfluss drauf haben könnte, ne? Und von der Rubinie sammle ich auch kein Schwefelporling, genauso wie ich keinen. Gut, bei der Eibe habe ich noch nie wirklich irgendeinen. Ich habe noch nie eine richtig, richtig mächtige Eibe, muss ich auch sagen, gesehen in freier Wildbahn. Aber ja, das ist. Na gut, es ist schwer. Man geht oft von sich selber aus, ne? Wenn man ein bisschen mehr Wissen hat. Das ist immer so, ich versuche den Perspektivwechsel zu machen, aber trotzdem denke ich mir so, du bringst doch deinem Kind oder deinen Kindern oder deinen Jugendlichen bei, oder mir wird so beigebracht, es wird nichts gegessen, ne? Weder Pilz oder irgendwas, wenn du das nicht kennst, steckst du das nicht in den Mund, fertig, genau. Aus.
Was der Bauer nicht kennt,
frisst er nicht,
genau. Ja, was auf jeden Fall auch noch interessant ist, wenn ich ganz kurz da nochmal einhaken darf, ich habe zum Beispiel bei mir in der Familie ist es so, besonders bei meiner Mutter oder sowas, ne, also die gehen auch gerne Pilze sammeln, im Herbst besonders, ne, so die gängigen Pilze werden da gesammelt, Steinpilz, Maronenröhrling, Pfifferling, kennt man alles, Birkenpilz, ne, so, weiß nicht, 10 Arten und dann hört es halt auf und die werden auch gerne gesammelt und gerne gegessen. Aber dann ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einfach mal mit so einem Korb voll Täublinge kommen würde, ja, und die meiner Mutter hinstellen würde und sagen würde, hier, die sind super lecker, probier die doch mal, dann würde sie die nicht essen, weil sie die eben nicht kennt. Weil Pilze, die man nicht kennt, sind halt gleichzeitig Giftpilze und die werden nicht gegessen. Das ist halt irgendwie, ja, das ist dann halt so und dann wird das gar nicht probiert, auch wenn das dann irgendwie der leckerste Pilz sein könnte, den es gibt.
Ja, ich kann das selber auch so ein bisschen wieder verstehen, weil ich es von meinen Großeltern natürlich habe. So dieses, kennt man nicht, probiert man nicht. Opa ist da beim Pilzthema aber mittlerweile ganz anders. Der vertraut mir zu 100% und bisher ging auch alles gut. Aber dann, dann lass einmal nochmal so einen Artikel kommen. Da war doch was, es müsste aber auch schon 3 Jahre her sein. In irgendeinem Sternerestaurant. Erkranken ein paar Gäste, waren glaube ich über 10 auf jeden Fall. Und eine Frau ist dann auch gestorben. Und ich glaube an ihrem Erbrochenen letztendlich. Und da muss halt wohl irgendein giftiger Pilz verwendet worden sein und eben nicht irgendein Speisepilz. Ne? Ich weiß jetzt, was es jetzt genau war. Ich glaube, es war irgendwas mit Morcheln. Und die hatten dann wahrscheinlich was anderes drin. Oder halt eben vergammelte Morcheln, kann natürlich auch sein. Ne? Eine Morchel, die mal angetrocknet ist, wieder feucht geworden, wieder angetrocknet. Und wenn ich auch teilweise sehe, was im Supermarkt gibt, dann an Frischpilzen. Ein Wunder, dass es da irgendwie nicht mehr Berichte gibt. Aber dann gibt es wieder so einen Bericht, dann ist wieder eine riesengroße Angst da. Und ich denke, bei anderen Bereichen geht das sehr viel unter. Also ich hatte meine Lebensmittelvergiftung, meine 2 oder 3 bisher, einmal wegen Wurstsalat, einmal wegen Fleischkäse und einmal wegen Leberwurst. So, und jetzt kommst du, ne? Und die Leberwurst war bio, war gekühlt, war vom Bauernladen. Der Fleischkäse war schön warm, heiß noch, von der Metzgertheke in einem gut besuchten Supermarkt. Und der Wurstsalat war, ich sage jetzt nicht die Lokalität, wo es war, aber wo eigentlich auch viel rübergeht, dass da nichts passieren kann, dass jetzt nicht der Koch, sage ich mal, schuld ist, ne? Und man weiß, okay, der hat das Zeug halt vergammeln lassen, da geht genug über die Theke, ne? Dass man weiß, es ist frisch. Aber wo kam es denn dann her? Und da ist mir passiert und mir ging es hundselend und Pilzen. Hat schon mal 1, 2 Unverträglichkeiten, aber das war halt dann ein bisschen Dünnpfiff, ne? Ein bisschen Magenkrummeln. Aber ich verstehe das in dem Bereich und andererseits, ich hoffe, das kommt gut durch jetzt hier im Podcast, das wollte ich jetzt porträtieren, bin ich halt dadurch, dass ich halt meine Pilzaffinität habe und halt wirklich dafür Herzblut habe, da so auch ein bisschen. Tut einem einerseits weh, ne, dass dann Leute sich, wie zum Beispiel auch deine Family, dann so abschrecken lassen. Wenn man doch schon weiß, das ist wirklich essbar. Und ich glaube, es gibt ja sogar mehr giftige Pflanzen als giftige Pilze letztendlich, wenn man es irgendwie hier gegenüberstellt. Aber ja, wo sind die Gründe? Komplex. Es ist komplex.
Ja, ich bin da auch gar nicht niemandem böse. Ist ja auch völlig okay. Ich finde es halt nur mal wieder interessant zu sehen, dass auch wenn man dann sozusagen mit großer Überzeugung sagen kann, ich bin mir 100% sicher, du kannst mich vertrauen, ich kenne diesen Pilz, ich kann den bestimmen und glaube mir, er ist ja lecker, dass dann immer noch so ein bisschen so ein kleiner Zweifel dann trotzdem besteht. Aber gut, also das so ist das halt, ich kenne das und ich kann damit umgehen. Also ich gehe da nicht todtraurig wieder nach Hause, sondern ja, ich lasse es dann halt einfach sein. Ne? Ich probiere es dann halt nicht, den Leuten dann noch mehr unterzujubeln, was sie nicht kennen, und dann ist das auch okay.
Ja, sehe ich auch so. Du brauchst ja nur den Leuten deine Botschaft verkünden, die sich auch dafür interessieren. Und das ist ja das Schöne an so einem Podcast oder an einem YouTube-Kanal, da klicken meistens auch nur Leute drauf, wo sich für die Botschaft interessieren. Oder guckst du irgendwelche Videos, wo dich nicht interessieren, so?
Selten.
Ach, selten, okay.
Ja, schon manchmal, aber ja, nicht so oft, ne.
Nee, ich weiß, das finde ich gerade bei so Nischen echt schön. Also das Feedback der Leute, was ich bekomme, ich weiß nicht, wo du dein Feedback bekommst, auch auf Instagram natürlich, an der
Genau, ja.
Stelle auf Instagram der Pilz-Podcast abonnieren.
Genau, genauso wie Max und den Gartenkanal auf Instagram auch abonnieren, ist ja klar, auch auf YouTube. Völlig logisch.
Dankeschön. Ja, aber ich finde es schön, dass mein Sohn im Bereich halt wirklich sehr viel sehr interessierte Leute hat, ne? Weil es halt nicht so das typische Entertain oder so ein breites Thema ist, schon so ein bisschen ein spezielles Thema.
Finde es auch super. Ich habe jetzt irgendwie schon etliche Leute kennengelernt. Meine, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, ne, über Instagram und über das gemeinsame Hobby, was wir haben. Ich habe jetzt schon so etliche Leute kennengelernt, die ich auch persönlich schon getroffen habe, mit denen ich jetzt schon ein paar Mal im Wald war, ne, wo wir halt eben über diesen Podcast und über den Instagram-Account irgendwie festgestellt haben, ja, ey, wir wohnen irgendwie in der Nähe, lass da mal irgendwie was zusammen machen. Lass uns mal in den Wald zusammen gehen. Und es waren auf jeden Fall immer, bis jetzt immer fantastische Begegnungen. Ich habe auf jeden Fall interessante Leute kennengelernt und das macht Riesenspaß. Ne? Also wer sich da nicht traut, uns, also dir oder mir mal zu schreiben, macht das ruhig. Ne? Also schreibt gerne uns bei Instagram an, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie, weiß nicht, wenn ihr Bock habt, mal irgendwie gemeinsam rauszugehen. Ne? Das klappt natürlich nicht immer, aber manchmal kriegt man das schon hin und also ich bin dafür alles offen, ne? Also Leute, die Ideen haben, gerne her damit und tretet gerne an oder an mich oder auch an dich vielleicht wahrscheinlich auch heran und schreibt uns gerne.
Ja, stehe ich so dahinter. Bei mir ist manchmal mittlerweile tatsächlich so, dass ich es schwer habe zum Antworten dann, weil es manchmal viel ist. Ist auch immer schubweise, ne? Wenn man ein interessantes Thema halt hast, was gerade die Leute sehr bewegt, dann kriegst du ein bisschen mehr Nachrichten. Aber ich versuche das immer zu machen. Ich lese auf jeden Fall so gut es geht alles durch. Aber gerade in diesem Pilzbereich muss ich echt sagen, also Chapeau an die Community. Das ist
Auf jeden
so
Fall.
freundlich, so nett. Es ist auch, ich muss sagen, guck mal, in den Facebook-Gruppen ist es ja teilweise so, da wird sich ja zerfetzt, ne? Und wegen Lappalien niedergemacht. Also nicht in allen, ne? Es gibt auch wundervolle Facebook-Gruppen. Ich rede jetzt von der Spitze vom Eisberg wieder. Aber bei ein paar ist es schon extrem. Und ich habe das Gefühl, bei meiner Community oder bei meiner Pilz-Community oder auch bei deiner oder auch bei den anderen YouTubern ihrer Community ist das so gar nicht der Fall. Oder auch bei den Leuten auf Instagram, die ihre Profile haben, ihre Fundbilder zeigen. Oder auch bei den Pilz-Tickern. Da ist es echt so ein gegenseitiges Unterstützen, ein Hinweis. Ach, guck mal, es könnte vielleicht der sein. Man tauscht sich aus. Und wie gesagt, auch viele Leute, wo sich auch beim Pilzticker zum Beispiel auch treffen und dann zusammen mal eine Tour machen. Und dann kommt auf einmal ein gemeinsamer Bericht, ne? Und nicht die einzelnen. Und das, es gibt viel zurück. Und dann bin ich natürlich, wie du es auch gesagt hast, auch gern bereit, auch was zurückzugeben an die Leute
Ja,
in so einer schönen Community.
das hast du schön gesagt.
Och, danke. Ne, aber ist so. Es kommt von Herzen. Und das ist auch dieses, ja, Netzwerk, ne? Was machen die Pilze? Mit
Genau.
Seele ausbilden,
Ist ja auch interessant, ne,
Netzwerken.
von dir zum Beispiel zu hören, was bei dir so im südlichen Deutschland so abgeht, ne? Also, dass man sich da irgendwie austauscht, das ist ja auf jeden Fall, man lernt ja auch so viel dabei, ne? Also, wie wir auch schon beim letzten Mal uns drüber unterhalten haben, über die Morcheln, ne? Wann es bei dir mit den Morcheln losgeht und dass man dann halt die Uhr danach stellen kann, dass man, keine Ahnung, einen Monat später, 1,5 Monate später dann bei uns dann auch mit Morcheln rechnen kann, ne? Das sind alles so Erfahrungswerte, die man natürlich erst erlangen kann, wenn man sich untereinander austauscht, ja, egal in welcher Form, egal ob es jetzt auf Facebook oder Instagram oder wie du gesagt hast, über den Pilzticker, dass man da gemeinsam in den Wald geht. Das ist einfach so wichtig, dass man sich, ja, wahrscheinlich wie in jedem Hobby auch, einfach austauscht. Und das kann sehr fruchtbar sein, da kann sehr viel bei rumkommen. Und das ist eigentlich für die meisten Leute eigentlich immer ein Zugewinn an Informationen und Wissen, was man da erlangen kann, finde ich. Jedenfalls.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen, mal stehe ich, steh ich absolut dahinter.
Das freut mich zu hören. So, ich wollte dich noch fragen, wie so deine Pläne für den Herbst sind, was bei dir noch so pilzmäßig ansteht. Also vorausgesetzt, dass natürlich jetzt demnächst mal wieder so ein ausreichender Schauer den Boden küsst. Wie es bei dir noch, was du so vorhast noch im Herbst?
Also, ich mach's kurz. Stichpunktartig. Wir gehen ja von 3 bis 4 Wochen aus, nach 50 Liter Regen, sage ich mal, über ein paar Tage verteilt, bis es so richtig losgeht mit Mykorrhiza-Pilzen. Das wäre jetzt so langsam mal Zeit dafür. Das heißt, ich sehe mich Ende, Mitte September, sehe ich mich im Schwarzwald umherlaufen und schöne Mengen an Pfifferling und Steinpilzen, Fichtensteinpilzen ernten. Einfach mal wieder den Vorrat aufstocken, weil der Trockenpilzvorrat ist jetzt wirklich fast zu Ende. Im Oktober sehe ich mich sehr viel im heimischen Wald bei uns umherziehen. Totentrompeten oder Herbsttrompeten, wie man es ja nennen, weil auch ein bisschen Steinpilze und Täublinge und dies, das. Und dann werde ich noch den Pilzcoach machen, die Abschlussprüfung im Oktober, dann im TDC Neustadt im Schwarzwald in der VHS.
Mit Daniel zusammen?
Genau, mit Daniel von Pilzfieber zusammen, bei der Veronika Läufert heißt unsere Dozentin. Liebe Grüße gehen raus, Veronika, wenn du mithörst.
Genau, und Daniel natürlich und auch, liebe Grüße.
An Daniel natürlich auch, genau, der hört auf jeden Fall mit. Und ja, das war es eigentlich so. Ich möchte nochmal mit ein, zwei Leuten auf jeden Fall ein bisschen auf Tour gehen. Wir haben auch mal überlegt, vielleicht mal so ein Event zu machen, ne? Dich einzuladen, noch paar andere Pilz-YouTuber, vielleicht ein paar Leute, die so ein bisschen was damit zu tun haben durch den Outdoor-Bereich, aber ja, wir haben einfach keine Planungssicherheit durch die Dürre jetzt und die Trockenheit. Und normal, ja, jetzt Ende August wären wir auch schon mal unterwegs im Schwarzwald, dann wäre wahrscheinlich der vierte Hexenschub des Jahres oder so da. Aber ja, ich hoffe, ich werde im Wald sein auf jeden Fall und ein paar Sachen machen, aber einiges, was so ein bisschen geplant war oder in der Schwebe stand, werden wir wahrscheinlich eher auf nächstes Jahr oder auf den Winter verschieben müssen. Auf den Pilzcoach freue ich mich sehr. Ich hoffe, wir haben Pilze dort vor Ort. Aber ja, das ist so mein Plan. Und bei dir? Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir uns nochmal sehen. Ich bin mal am Überlegen, ob ich es vielleicht Anfang November, Ende Oktober nach Berlin-Brandenburg in die Gegend schaffe. Dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid.
Gerne. Kannst gerne hier vorbeischauen, dann gehen wir gemeinsam an den Wald. Habe ich immer Bock drauf, gerne. Können wir machen. Ja, bei mir, gute Frage, ja. Ne? Also ich werde hoffentlich auch im Herbst viel an den Wochenenden im Wald unterwegs sein, wenn natürlich die entsprechende Witterung passt. Ja, mal gucken. Vielleicht steht mal wieder so der ein oder andere Erstfund an. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die man natürlich noch gerne finden möchte. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es auch bald mal wieder regnet und dann zumindestens so ein paar Pilze mal wieder den Weg in den Korb finden. Das wäre auf jeden Fall mal wieder schön.
Ja, es ist auch mir mittlerweile relativ egal, was Hauptsache ist. Genau, ja. Wächst irgendwas.
Ja, naja. Ja. Aber nochmal ganz kurz nochmal der Einschub mit den Events, die abgebrochen oder abgesagt werden mussten. Das musste jetzt ja zum Beispiel auch Nadja leidlich merken. Ne? Die hat ja, glaube ich, sogar 2 oder 3 Seminare musste sie absagen, weil entsprechend die Witterung ja einfach nicht für entsprechenden Regen gesorgt hatte. Ne? Also Pilzcoach Baden-Weiler kann man auch mal auf Instagram auschecken. Liebe Grüße. Das eben die Nadja und die, ja, die musste da leider ein paar Seminare absagen. Das waren auch so Wochenendseminare, ne, die dann über 2, 3 Tage eigentlich gehen sollten, aber das war leider eben nicht möglich, ob der Witterung.
Das ist auch so eine Sache, ne? Ich bin jetzt da nicht in der Planungsposition drin. Ich kann da viel verstehen, wenn man es auch schon gebucht hat und so, dass man es vielleicht doch macht. Aber in dem Fall von der Nadja richtige Entscheidung ist abzusagen, weil ja, wenn du vor allem mit Anfängern unterwegs bist und du hast keine Pilze, also ganz ehrlich, das oder keine Fruchtkörper, bleiben wir mal hier korrekt, macht keinen Sinn. Daniel geht jetzt die Tage, kann ich glaube ich auch spoilern oder sagen, Pilzseminar in Taunus. Und er hat auch schon gesagt, also ne, ich bin ja jetzt 2 Tage dort. Eigentlich wollten wir Pilze sammeln, in der Praxis viel machen. 2 Tage dann nur Theorie ist halt, wenn du im Wald wirklich nichts findest, ist halt, ja, harter Tobak. Ne? Ja, da kannst du auch daheim Spaß. Dann 3, 4 Bücher durchlesen. Ja, genau. Das macht dann keinen Spaß. Das
Pilzseminar ohne Pilze ist einfach nur ein Seminar und da hat natürlich keiner was von.
Ja, also gut, bei uns im Anfang April war das erste Mal zwecks Pilzcoach, zwecks der Ausbildung, wo wir uns getroffen haben, da hat es natürlich da schneien müssen, ne? Also natürlich brauchen wir dann nochmal Schnee und wir haben immerhin, wie hieß er da, den rosa Seitling, so ein Winterseitling gefunden, wir haben nochmal ein paar kleine Fruchtkörpermumien gefunden von Mykorrhiza-Pilzen ab und zu. Wir haben nochmal Fichtenporling gefunden und die Geschichte. Aber wir hatten immerhin ein paar Sachen, ne, die man sich dann noch anschauen konnte. Und jetzt auch im Schnee im Wald rumzulaufen, war jetzt auch nicht das Allerschlimmste.
Den Rosenseitling, aber, meinst du?
Rosenseitling heißt er nicht. Der müsste auch eher im Sommer kommen. Wie heißt denn dieser Orangenerwart? Ich bemühe Google. Warte, ich sag's dir sofort. So. Orange-Seitling. Ja, Orange-Seitling.
Ah, okay.
Gemeiner Orange-Seitling.
Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Noch nie gehört.
Philotopsis.
Ach doch, Nidulans. Den habe ich da auch schon mal gefunden. Doch. Ja. Klar. Den habe ich letztes Jahr auch mal gefunden. Stimmt.
Und zu dem Zeitpunkt, das war jetzt der Fall, haben wir dann auch Pilzpapier hergestellt. Mit zum Beispiel Birkenporling. Da kann man Papier herstellen. Und diesen Orange-Seitling kann man auch dafür verwenden. Auch den frischen Fruchtkörper dann. Und das war dann ganz cool, weil wir dann wirklich so ein Papierstück mit den Fruchtkörpern von dem hatten. Ne? Und da ist ein deutlicher Unterschied natürlich zum Birkenporling erkennbar. Struktur vom Papier, Farbe und so. Und das war cool. Aber hätten wir da wirklich gar keinen Pilz gefunden oder gar keinen besonderen, und das war auch für mich ein Erstfund, der Orange-Seitling, dann wäre es echt, muss ich sagen, boah, ja, dann hast du schon zu kämpfen. Wenn du dann auch dann siehst du die schönen Bilder oder die Videoschnipsel in der Präsentation, ne, bei sowas, und dann guckst du nach draußen, weißt entweder, ja, alle Bäume schon die Blätter gelb oder braun und dann Dürre, oder es liegt halt 5 Meter Schnee, übertrieben gesagt jetzt, ne, da sinkt der Kopf dann schon ein bisschen, auch bei den härtesten Pilzfans. Aber gut, ich glaube, alle Mithörer können das, die jetzt bei dem Punkt noch dabei sind, sehr gut verstehen.
Auf jeden Fall. Ich hatte es ja am Anfang des Jahres, wo ich bei einem Morchelkurs war, wo es natürlich keine Morcheln gab, weil es zu trocken war. Aber naja, da müssen wir alle durch aktuell. Wir können nur hoffen, dass es demnächst wieder besser aussieht. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. War mal wieder schön, mit dir zu plauschen. Und ich hoffe, das wiederholen wir bald mal wieder.
Dito, Sebastian, gebe ich ganz so an dich zurück. Super schön, mal wieder zu schwätzen. Ich glaube, wir haben in der Aufnahme, bei mir sind es jetzt 52 Minuten. Ist sportlich, dafür, dass es gerade wenig Fruchtkörper oder Pilze im Wald gibt. Und demnächst mal persönlich auf Tour.
Auf jeden Fall, habe ich Bock drauf.
Oder wieder hier im Podcast. Jederzeit gern.
Ich muss ja noch die ganzen Schimpfwörter rausschneiden, die du hier die ganze Zeit von dir gibst. Ne? Dann werden wir wahrscheinlich dann irgendwie bei knapp unter 50 Minuten landen, aber...
Echt? Kam so viel raus?
Nein, Quatsch. Das ist Spaß.
Echt, manchmal vergesse ich mich halt ein bisschen, ne? Beim Garten-YouTuber-Treffen lief auf einmal auch die Laila und die 40 Jahre Flippers und der Zug hat keine Bremse und auf einmal wusste gar niemand mehr, wer das eigentlich reingemacht hat, ne? Also, alles gut, wenn es so wäre.
Manchmal ist das so.
Aber ich glaube, ich habe mich benommen.
Ja, du hast dich fantastisch benommen. Wie immer.
Darf ich wiederkommen?
Klar, auf jeden Fall. Könnt ihr uns ja auch mal schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir das öfter mal machen, dass wir mal so ein kleines Nord-Süd-Gequatsche hier immer in regelmäßigen Abständen machen, dass wir uns mal so ein bisschen austauschen hier über den Podcast. Schreibt mir einfach mal info@pilzpodcast.de ist da so die gängige Adresse, wo eure E-Mails hingeschickt werden können. Ich lese alles. Oder auch bei Instagram, ne, @pilzpodcast, einfach mal gucken und folgen. Dem Max natürlich auch, Gartenkanal. Unter Gartenkanal müsste man dich wahrscheinlich finden unter Instagram, ne? Genau. Und bei YouTube natürlich auch. Guckt euch mal die Videos an, da sind sehr schöne dabei. Wie gesagt, vielen Dank, Max. Hast du noch was, was du den Hörern, den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Was Aufbauendes?
Nö.
Nichts Aufbauendes?
Ich drück die Daumen für Regen. Ich bin mittlerweile Realist geworden. Entweder der Regen kommt oder er kommt nicht. Ich guck nochmal auf den Regenradar. Ich kann euch nochmal, dann schließt sich der Kreis, ein Update geben. Nein, immer nur noch vereinzelte Gewitterzellen und in den Alpen sieht's sehr feuchtfröhlich aus.
Schade.
Nee, es wird schon alles gut werden, Leute. Das kann ich euch mit auf den Weg geben. Und genau. Hoffen wir auf die Hauptsaison im Herbst und lasst euch nicht entmutigen. Und ansonsten vielleicht einfach mal ein Pilzbüchlein lesen oder das ein oder andere Zuchtprojekt daheim starten.
Genau,
ja, das ist eine gute Idee. Besänftigt die Seele.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten danke ich dir, Sebastian, und ich sage Tschüss und den Rest überlasse ich dir.
Ich danke dir auch und sage auch einfach Tschüss. Tschüss.
Tschüss.